herzlich willkommen zu Radport Folge Nummer 106. Nach einer etwas kleinen, doch länger als geplanten Sommerpause wieder mit Norman Dreimann, der nicht mehr ganz so frisch aus dem Urlaub ist, aber dafür jetzt wirklich ganz da.
Ich glaube, die meisten sind jetzt bei der anderen Moderation schon mit dem Knoten im Gehirn umgefallen, oder? Und sitzen sabbernd in der Ecke. Also hallo erstmal, ja, wir sind wieder da.
Schönen guten Abend.
Ja, also wir konnten letzte Woche nicht, weil Norman praktisch blutend zu Hause lag mit einem angestoßenen Zeh.
Der hat nicht geblutet, der sah nur hübsch aus.
Jedenfalls hat es ihn daran gehindert, hier volle Performance zu bringen. Und deswegen konnten wir natürlich letzte Woche nicht podcasten. Sonst wären wir letzte Woche schon wieder da gewesen. Ihr kriegt auch noch die Folge, die von vor unserer Pause war, nachgereicht, weil die immer noch nicht richtig online ist.
Hast du noch nicht online gebracht, Marco?
Es könnte sein, dass das immer noch Probleme gab.
Sie ist doch jetzt online. Wenn jemand den hier hört, ist sie doch eigentlich schon online, oder?
Genau, dann gehen nämlich beide gleichzeitig online. Die Menschen werden etwas verwirrt sein. Ich werde aber die andere zurückdatieren, damit man zumindest sieht, dass sie alt ist.
Ach so, gut, alles klar. Ja, passiert mal.
Um nochmal was Lockeres zu sagen, bevor wir zu den ernsten Themen kommen. Ich habe heute zufällig auf Twitter, ich bin da ja häufiger mal unterwegs, was gelesen.
Und
da
ging's,
da hatte jemand die Frage gestellt, sag mal, wie macht ihr das eigentlich, zu welchen Zeitpunkten und zu welchen Gelegenheiten könnt ihr denn, hört ihr Podcasts?
Also ja, ich glaube, die Anfrage habe ich auch irgendwo gesehen.
Und da schrieb doch eine Frau, war es glaube ich, so und so mache ich das und meine Lieblingspodcasts sind unter anderem Bim 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 und das Fahrradstadtmagazin.
Echt? Ja.
Ja. Da habe ich so kurz in meinem Sessel gesessen und habe gedacht so, ach.
Hast dich gefreut?
Das war, ja, muss ich sagen, es war schon schön.
Wir freuen uns natürlich über jede Zuhörerin. Wir würden auch so hervorgehoben werden, ist natürlich nochmal grandios. Also dann liebe Grüße von hier aus der Podcast-Aufnahme vom 25.08., damit die Leute auch in Zukunft noch wissen, wann diese Folge mal aufgenommen wurde, falls sie wieder zu spät erscheint. Wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Es geht nach Großbritannien. Wir haben ja in den letzten Folgen häufiger mal darüber berichtet, was andere Länder so als Reaktion auf die Corona-Pandemie machen und besonders wie sich zum Beispiel Bogota oder Frankreich in dem Sinne Paris,
Bogota.
Mit der Corona-Pandemie und der Radverkehrsförderung auseinandergesetzt haben. Jetzt schauen wir nach Großbritannien. Dort ist ja der bekennende Fahrradliebhaber Boris Johnson jetzt auch auf der Landesebene, bzw. auf der nationalen Ebene, bemüht, den Radverkehr als Corona-Folge zu fördern. Martin.
Ja, Herr Johnson propagiert hier eine Revolution des Radfahrens und Gehens. Und das klingt jetzt erstmal ganz amüsant irgendwie, aber es ist ganz ernsthaft, wenn man sich das nämlich dann genauer anschaut. Ja, der Herr Johnson ist ja seines Zeichens als Radler berühmt und bekannt, der auch schon mal den Journalisten davonfährt, wenn es ihm gerade ins nicht so passt, was die Frage, die Fragen, die gestellt wurden. Aber kommen wir mal zum Punkt. Großbritannien möchte mehrere tausend Kilometer neue Radwege bauen, investiert deshalb über 2 Milliarden Pfund pro Jahr, glaube ich. Und es sollen Gutscheine ausgegeben werden, um Fahrräder reparieren zu lassen. Und es ist explizit als Programm gedacht, um die Gesundheit der britischen Bevölkerung zu fördern, damit Großbritannien bzw. die Menschen dort eine gesündere und aktivere Nation werden. Und das ist natürlich erstmal eine interessante Begründung. Aber das, was da drin steckt, ist natürlich schon genial. Also 2 Milliarden, ich weiß nicht, du hattest es, glaube ich, vorhin schon mal ausgerechnet.
Das sind auf jeden Fall mehr als 2 Milliarden Euro, ein bisschen mehr. Also 2, ja,
Pfund sind mehr als Euro, also ist definitiv die Summe höher.
2,2, 2,3 Milliarden Euro werden das sein oder so. Und das ist schon ein ganz schön großes Brett, muss man mal sagen. Was mir dabei immer durch den Kopf geht, hat gar nicht so viel mit Radverkehr zu tun, sondern mit dem, was in Deutschland passiert, weil wir können uns zu solchen Sachen ja im Regelfall immer nicht so durchringen oder die Mittel werden nicht abgerufen, die zur Verfügung stehen, weil die Förderrichtlinien einfach Quark sind und deswegen von den Kommunen das Geld nicht abgerufen wird für sowas. Ja, was bedeutet das für Deutschland im Endeffekt? Weil im Endeffekt wird das zu weniger Absatz von manchen Produkten führen. Also auf der anderen Seite, wir haben andere Produkte mehr abgesetzt, weil mehr Radwege heißt mehr Fahrräder, die verkauft werden und solche Dinge. Aber es gibt da sicherlich eine Produktgruppe, die wird relativ stark darunter leiden, was das Thema angeht. Und ich glaube, wenn solche Länder wie eben Frankreich, wie jetzt in dem Fall Großbritannien, wir werden auch noch andere Bereiche sehen, die nachziehen und die schon viel weiter sind in dem Bereich. Mir fehlt da ein Finnland. Axel ist ja gerade da unterwegs, schickte mir auch letztens Bilder aus ach hier, diesem nördlichsten Punkt, wo die im Winter alle Fahrrad fahren, Oulu oder wie das heißt da oder sowas, irgendwas mit O, oben in Finnland, relativ nördlich, Riesenradinfrastruktur und die Leute fahren alle Fahrrad. Ja, was das für einen gewissen Wirtschaftszweig bedeutet und ob die es richtig ist, sich darauf weiter so zu fokussieren, wenn im Umkreis diese Entscheidungen getroffen werden. Und dazu zählen ja dann auch andere Länder, die keine Verbrenner mehr einführen, importieren wollen und solche Sachen. Also ich glaube, dass da viele die Zeichen der Zeit möglichst schnell erkennen sollten, weil das wird, glaube ich, weiter anhalten. Und auch in Deutschland sehen wir das Thema, weil ich glaube, noch nie wurde in Deutschland so viel Urlaub gemacht. Ja, wie in diesem Jahr, was man erleben konnte, wenn man in Deutschland unterwegs war. Und damit wird sich auch das Mobilitätsverhalten der Menschen stark ändern. Und egal, ob die Regierung, wie jetzt eben in Großbritannien aktiv etwas dafür tut oder wie in Deutschland eher aktiv was dagegen tut, also auf der einen Seite zwar darüber spricht, es auf der anderen Seite aber nicht durchsetzt, die Leute sind da viel, viel weiter im Kopf, was das Thema angeht.
Ja. Also wie stark dieses Verhaftetsein im letzten Jahrtausend noch gilt oder ja, wie das sichtbar ist. Ich habe, ich glaube, auch über Twitter gesehen, da gab es diesen Artikel im Kapital, wo einer der Chefs irgendwie in einer bayerischen Autozuliefererfirma... Ja,
das Lustige ist, du meinst Brose.
Ja, genau.
Genau. Die sind aber auch ein Hersteller für... E-Systeme für Fahrräder übrigens, ach, für so relativ hochwertige Systeme.
Ah ja, aber das fand ich
nur als Hintergrundinformation.
Das wusste ich noch nicht, Aber das war eben wieder spannend zu lesen, so, und dann wird wieder gejammert und dann muss doch jetzt der Staat helfen. Und ich sage, jetzt mach doch endlich mal die Augen auf und leg die Scheuklappen ab. Überall, Norden, Süden, Westen, Osten, überall findet Veränderung statt. Nur bei uns ist man irgendwie immer noch in so einem Modus zwischen Heulen und wir müssen zurück zum Alten. Wobei das ja ein längerer Übergang sein wird. Aber dass wir jetzt mal langsam anfangen sollten, wirklich Veränderungen einzuleiten, ist noch nicht überall angekommen.
Ja, es ist einfach für Sie schwierig, weil normalerweise sind das ja auch die, wenn Wirtschaftsunternehmen daran beteiligt sind, die sonst immer rufen, reguliert den Markt nicht so dolle, ja, lass da mal mehr Freiraum und wir müssen da mal viel freier agieren können, um gewisse Entscheidungen zu fällen. Und jetzt sind sie in einer Situation, wo sie Entscheidungen fällen müssen, die auch sicherlich nicht angenehm ist für diese Unternehmen. Aber die Zeichen stehen klar. Sie sind auch schon in anderen Bereichen positioniert, könnten sich da weiter positionieren und positiv entwickeln in dem Thema. Aber sie bleiben eben beim Alten stehen. Das ist ja normales menschliches Verhalten. Veränderungen sind meistens unangenehm. Ja, aber in Veränderungen wohnt auch ein neuer Anfang inne, wo sich neue Möglichkeiten und Chancen ergeben und das sollten die da mal erkennen. Also den Bericht, den du meinst, der war schon interessant zu lesen, weil das war wirklich so nach dem Motto, es darf sich nichts verändern, wir haben doch alles bis jetzt so schön gemacht und alles ist super toll, wo ich sage, da wird die Welt nicht so viel Rücksicht drauf nehmen, ja? Weil wenn kein Wasser mehr fällt oder mehr Stürme passieren, wird da auch am Ende keiner mehr fragen nach. Ja, weil da wird keiner anrufen und sagen, ja, vielleicht, die kamen ja aus Bayern, sind ja relativ gottesgläubig, Gott wird nicht anrufen und fragen, wollen wir es jetzt doch anders machen, soll ich da nochmal was dran drehen oder so, sondern am Ende wird die Entscheidung von Mutter Natur oder sonst wem getroffen und dann ist das halt so und dann musst du mit der Situation leben. Ja?
Aber diese Einstellung, das fällt mir gerade ein, ist mir heute in einem Gespräch auch begegnet, wo wir darauf gekommen sind, dass es häufig in diesen Situationen und in diesen Diskussionen, was muss verändert werden, wie muss etwas verändert werden in Richtung Klimaschutz, in Mobilitätswende, Verkehrswende, ja, da fiel dann wieder beiläufig dieser Satz, naja, es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Wo ich wieder gedacht habe, ja, da ist was dran. Da ist was dran. Also,
Markus schüttelt den Kopf.
Ja, warum? Ist das falsch?
Ich glaube nicht, dass es was mit dem Alter zu tun hat. Hat viel mehr mit genereller Sozialisation zu tun, ob du eher sehr konservativ, also erhaltensorientiert bist, also versuchst deinen eigenen, also es kommt ja darauf an, bist du eher materialistisch orientiert. Wir schweifen hier viel zu sehr ab. Wir haben schon über Anrufe von Gott geredet und allem Möglichen. Wir haben Thema 1, was eigentlich war, dass Großbritannien den Radverkehr fördert.
Ja, und wir nicht. Jedenfalls nicht in diesem Maße. Punkt.
Ja.
Und es stellt sich einfach schlicht und ergreifend die Frage, warum tun wir das nicht? Liegt's am Bundesverkehrsminister? Liegt's an der Kanzlerin?
Nein, der Bundesverkehrsminister kann es ja nicht tun, der macht ja nichts.
Ja? Das war ja auch eher so eine rhetorische Frage. Also egal. Also es zeigt überall anders, egal in welche Himmelsrichtung man guckt, überall passiert was, es gibt Veränderungen. Aber bei uns...
Ziel einer konservativen Partei, wie es ja die CDU in Selbstdefinition ist, ist es aber eigentlich zu erhalten und möglichst wenig Veränderungen zu haben. Das würde auch ein bisschen vielleicht erklären, warum sich so wenig verändert.
Das war ein schöner Schlusssatz für diese.
Ja. Das ist schön, dann komme ich nämlich... Das ist sehr schön, dann komme ich nämlich endlich zum nächsten Thema. Es geht nämlich um die sogenannten Protected Intersections, viel besser bekannt als holländische Kreuzung. Also das, was wir als besonders geschütztes Kreuzungsmodell kennen, wo der Radverkehr meistens darum herumgeführt wird, hinter einer explizit geschützten Barriere. Martin, kann ich nochmal kurz das Modell erklären und dann erklären, warum wir überhaupt über das Thema reden?
Ja, es geht also um die geschützten Kreuzungen. Wir diskutieren ja immer wieder darum, gerade wenn es eben wieder getötete Radfahrende gibt, was muss verändert werden? Und die Niederländer stellen ja mit ihrem System, wie man Kreuzungen bauen kann, ein gutes Modell dar. Das heißt also, sowohl motorisierter Verkehr als auch Radverkehr werden an die Kreuzung gesichert herangeführt, so dass die Geschwindigkeiten beider, also motorisierter Verkehr und Radverkehr, runtergenommen werden kann, dass die also auch im Kreuzungsdesign eine bauliche Trennung stattfindet, dass die Sichtfelder klarer und deutlicher sind, so dass eben wirklich dieses, wie man es häufig nennt und was wir häufig kritisieren, das Übersehen, das geht dort nicht mehr. Wir werden eine schöne Skizze veröffentlichen bzw. verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Und ja, wir diskutieren jetzt schon ganz lange, dass wir diese holländischen Kreuzungen auch in Deutschland brauchen. Eben immer dann, wenn wieder jemand an einer Kreuzung überfahren wurde.
Wir wissen ja auch, dass das die größten Konfliktherde sind. Also Kreuzungen sind unfallgefährlicher als ganz normale Straßenführung.
Das muss man eben immer wieder dazu sagen. Gut, dass du es ansprichst. Wir reden aber jetzt in den letzten Monaten ganz häufig über die Protected Bike Lane, was ganz, ganz wichtig und ganz sinnvoll ist, natürlich. Aber da geht es natürlich einfach um um die Radinfrastruktur auf einer geraden Strecke, auf einer richtungsbezogenen Strecke. Aber da, wo eben auch viele Konflikte stattfinden, ist da, wo der Verkehr gemixt oder verflochten wird. Und das ist eben an einem Knotenpunkt oder an einer Kreuzung. Und da kommt es eben exakt darauf an, wie man diese Kreuzung designt, wie man sie baut, damit eben Sichtfelder klar und deutlich sind. Und ja, wir werden eine schöne Skizze mit veröffentlichen, sodass ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Jetzt geht es darum, dass wir, das heißt die wie heißt die UDV nochmal? Ich bin heute...
Unfallforschung der Versicherer.
Die Unfallforschung der Versicherer, also UDV. Der Herr Brockmann geht ja jetzt immer durch die Medien oder wird eingeblendet. Der hat das Ganze organisiert. Das heißt, man hat jetzt für Deutschland, um mal auch das auszuprobieren, auf irgendeinem Betonfeld irgendwie so eine Kreuzung nachgestaltet, hat da so ein LKW hingestellt und einen Fahrradfahrer. Und dann hat man da irgendetwas wohl abgelesen oder will man etwas abgelesen haben. Jedenfalls stellt Herr Brockmann über die UDV das Fazit, dass das einfach total unsicher ist und eben nicht angewendet werden sollte in Deutschland. Das sogar noch, wenn ich richtig informiert bin, in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich Nonsens beziehungsweise einfach sehr, sehr, sehr stark zu kritisieren.
Also die Kritik von denen, um das mal aufzunehmen, war ja vor allem, dass dort der Abbiegeassistent, den der ADFC auf Bundesebene jetzt schon seit einigen Jahren sehr intensiv fordert, nicht funktionieren würde und dass die Sichtbedingungen zwar anscheinend zwischen dem Radfahren und dem LKW-Insassen dort schwierig bzw. nicht gegeben wären. Jetzt gab es aber auch einiges an Kritik zu dieser Studie.
Genau, und das ist ganz wichtig, dass wir das hier, also dass wir das auch aufgenommen haben, weil es ganz stark und fundierte fachliche Kritik kommt, gegeben hat, die wir hier auf jeden Fall auch noch mit aufführen wollen. Letztendlich muss man sagen, das, was da gemacht wurde und dass es überhaupt veröffentlicht wurde, ist das ist schon also schwach.
Der Punkt ist ja der, das, was einfach das Kritische daran ist, also dass eine Untersuchung darüber gemacht wird, ist ja nicht verkehrt. Ja? Aber wenn man den Eindruck erweckt, man hätte eine Untersuchung gemacht und hat aber keine Untersuchung gemacht, und schreibt das dann in eine Fachzeitschrift, macht Pressemitteilungen zu dem Thema, dass
ich weiß gerade nicht, ist es tatsächlich eine Fachzeitschrift erschienen? Ich kenne nur den Tagesspiegel-Artikel.
Es geht nicht um den Tagesspiegel, sondern es war im Tagesspiegel. Sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben, haben den Eindruck, wir haben ausprobiert und das geht gar nicht, so nach dem Motto kam von der, wie heißen die Jungs, UDV?
Ja. Genau.
Und da muss man einfach sagen, das ist echt daneben. Die Fachzeitschrift, weil du mich immer noch so Fragen anguckst, war die Straßenverkehrstechnik, ja, die, wo der Artikel drin erschienen ist und genau denselben Eindruck erzeugte und sagen muss, stopp mal. Also den Jungs traue ich einfach mehr zu vom UDV, dass die wissen, wenn man so etwas macht, wie man das richtig macht. Und das, was Martin gerade beschrieben hat, ist ja die Kritik, die von Argus kam, einem Ingenieurbüro aus Hamburg, die beratend tätig sind in dem Bereich Infrastruktur und Design von Kreuzungen und solche Sachen. Und die in ihrem Artikel deutlich schreiben, die waren nämlich dabei, dass genau eine Situation sich angeguckt wurde, die noch besonders gestellt war und gar nicht der Realität entspricht, wo man sagen muss, das ist keine Untersuchung. Das ist nur ein Herstellen der Situation, die ich zum Argumentieren brauche, wenn man da mal drauf guckt, sondern eine Studie bedeutet, dass ich mir mehrere Situationen, mehrere Kreuzungsdesigns, die leichten Veränderungen, zu was die führen, mir angucke und alle möglichen Situationen, die eintreten können. Und sie äußern auf ihrer Internetseite, also Argus in dem Fall, die eben bei dem Termin dabei waren, schon eine sehr sachliche, konstruktive Kritik
sind.
Und fundiert, wo man sagen muss, also ganz ehrlich, ich hätte vom UDV deutlich mehr erwartet. Also das hat mich wirklich schwer enttäuscht, was ich da lesen musste, wo ich sagen muss, also Jungs, ihr könnt doch nicht selber damit zufrieden sein, was ihr da hingestellt habt und rausgerotzt habt, so nach dem Motto, damit da mal irgendwas steht. Oder die Frage, die sich auf der anderen Seite stellt, ist, war man von irgendeiner Seite getrieben, so eine Darstellung herstellen zu müssen?
Würde ich jetzt mal so spekulativ im Raum stehen lassen, aber dafür gibt es natürlich keine entsprechende Lage.
Also der Punkt ist, wichtig ist, dass man sich beides nochmal anschaut, dass man sich gerade die fundierte Kritik von Argus nochmal durchliest und auch das, was von Changing Cities als Kritik geäußert wurde, und dass man dann einfach auch selber nochmal drüber nachdenkt. Also es gibt ja außer den Möglichkeiten, eine Protected Intersection zu bauen, auch die Möglichkeiten ja da zum Beispiel mal über eine Ampelschaltung so nachzudenken, dass es einfach diesen Konfliktfall rechtsabbiegender LKW-Radfahrer eben nicht mehr gibt. Ich weiß, das geht dann zu Ungunsten des jetzt in Anführungsstrichen fließenden und flüssigen Verkehrs, Anführungsstriche, zu Ende.
Martin, man versteckt das doch viel geschickter, diese Argumentation. Das geht nicht zur Last des fließenden Verkehrs, sondern zur Leistungsfähigkeit der Kreuzung, was dann wieder den von dir angesprochenen fließenden Verkehr meint. Also fließender Verkehr in Anführungsstrichen.
Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Fall, mit dem man sich beschäftigen kann und das muss man auch wirklich nochmal, sollte jeder einfach kritisch sich mal durchdenken, weil es eben einfach, weil Kreuzungen eben die Fälle sind, wo Verkehr gemixt wird und wo es eben die viele Konfliktfälle gibt.
Also und alle, die uns zuhören und sowieso immer in Argumentation mit Behörden sind, für die ist es besonders wichtig, die beiden Artikel zu lesen, also so von beiden, die das kritisiert haben, um einfach die Gegenargumente zu haben für die Argumente, auf die sie demnächst stoßen werden. Weil diese Fachzeitschrift wird ja vom Planer und Planerin gelesen und da stand eben drin, dass man sich mit dem Thema eigentlich gar nicht beschäftigen braucht, weil man das Problem damit nicht löst. Und genau dafür ist es wichtig, diese Argumente zu lesen, um in den möglicherweise sicher anstehenden Diskussionen, die dann in dem einen oder anderen Planungsamt oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen zutage treten werden, vernünftig reagieren zu können und das auch auseinandernehmen zu können, um klar sagen zu können, dass das keine wissenschaftliche Untersuchung war, die irgendetwas bewiesen hat an der Stelle.
Und das ist umso wichtiger, dass du das so gesagt hast, weil ja häufig auch Planerinnen und Planer in den Verwaltungen eben auf solche Dinge zurückgreifen. Ne? Das habe ich doch da in der Fachzeitschrift gelesen. Das muss ja korrekt sein. UDV ist natürlich auch ein schönes Label. Und sie, das muss man ja auch sagen, sie haben ja durchaus auch schon sehr richtige und gute Sachen rausgebracht. Aber in dem Fall muss man sich das wirklich mal zerpflücken und für die eigene Argumentation auch aufbauen.
Jedenfalls gibt es das ganze Thema ja schon länger, ist ja nicht nur in Deutschland untersucht worden. Finde ich auch sehr interessant, warum man nicht ins Nachbarland gefahren ist, um einfach mal dort das an einer real existierenden Kreuzung zu testen. Das wäre ja deutlich besser.
Wie viele Jahre gibt es diese Kreuzung in den Niederlanden schon? Und man könnte ja mal mit niederländischen Planung.
Jetzt stopp. Ja? Die Niederlande, das ist was ganz anderes. Das haben wir schon so oft gehabt. Ich hoffe, die Ironie kommt rüber. Dass in den Niederlanden einfach eine andere Physik, das ist einfach was ganz, ganz anderes.
Man könnte grundsätzlich sagen, dass das Verkehrsverhalten ja ganz anders sein, aber das hat man in dieser Studie eh nicht untersucht. Also hätte man sich aus diesem Modellversuch auch eine extra, also schon so eine aufgebaute Kreuzung ansehen können. Das
Schöne ist, was verrückt ist, viele von den Niederländern sprechen Deutsch. Also ich muss manchmal Niederländisch sprechen, um mich mit denen zu unterhalten. Die können das wiedergeben.
Ja,
das
ist verrückt. Aber wer weiß, was sie machen, da lieber eine eigene ordentliche Studie. Da weiß ich, was ich gemacht habe. Und,
also grundsätzlich, um hier die Wissenschaft im Podcast auch ein bisschen hochzuhalten, ist es sinnvoll, solche Studien ja zu machen.
Ja, wahrscheinlich lachen jetzt alle schon wieder vom Podcast beim Zuhören, aber Marco schafft es wieder hier richtig einen reinzuhauen.
Wir machen demnächst das Label, das wissenschaftliche Fahrradmagazin oder der wissenschaftliche Fahrradpodcast.
Die wissenschaftlichen Bewertungen von Marco, ja, und die unqualifizierten von Martin und Norm mit dem Bier in der Hand. Ja?
Es gibt auch ein paar Untersuchungen und Erfahrungsberichte, unter anderem aus dem nordamerikanischen Raum. Die haben das Modell ja schon seit einiger Zeit implementiert, dort vor allem Portland ganz weit vorne bei. Aber ich habe hier auch eine gute Berichterstattung aus Oakland gefunden, die das an einer Kreuzung beispielshaft untersucht haben. Verlinke ich euch auch noch, das ist dann wieder gutes Argumentationsmaterial, wenn ihr auch nochmal eine gegensätzliche Meinung dazu hören wollt, die dann auch ein bisschen fundierter ist teilweise auch schon als das vom UDV. Man muss auch sagen, die UDV macht ansonsten noch gute Sachen. Das ist jetzt eine Ausreißer, deswegen habe ich auch beim ersten Mal auf diesen Artikel geguckt, habe mich doch sehr verwundert, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass es eine gute Qualität ist. Schade, dass man das jetzt anscheinend doch etwas kritisch hinterfragen muss. Wir kommen zum nächsten Thema und kommen direkt nach Magdeburg oder beziehungsweise in jede andere deutsche Stadt, die zeitgleich das gleiche Schicksal trifft. Denn Magdeburg nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal am Stadtradeln teil, das in Ostdeutschland noch eher wenig vertreten ist. In Sachsen-Anhalt dieses Jahr zum ersten Mal sogar direkt mit zwei Städten, mit Aachen und Magdeburg. Aachen beginnt Aufgabe schon.
Googelt doch mal, wo Aachen ist, für alle, die von irgendwo anders her holen. Und wo
Aachen. Das ist. A-K-E-N.
Ja? Okay. Jedenfalls, Aachen beginnt tatsächlich schon morgen, glaube ich, mit dem Stadtradeln. Mhm. In Magdeburg beginnt es am 1. September bis zum 21. September. Und weil ich jetzt die ganze Zeit Stadtradeln gesagt habe, kann mir Norman erstmal erklären, was das Stadtradeln überhaupt ist.
Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ja? Nein, beim Stadtradeln radelt die ganze Kommune. Es geht darum, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln als radfahrende Kommune, da können sich dann im Endeffekt alle Bürger anmelden. Es können Teams gegründet werden, wo man im Team zusammenfahren kann. Es gibt Preise. Es fahren auch Stadträte mit als öffentliche Personen, um einfach ein Zeichen zu setzen für das Thema Radverkehr. Ja, und zu zeigen, ja, wir fahren hier auch Fahrrad. Und nun auf der anderen Seite bietet Stadtradeln die Möglichkeit, auch Problemstellen zu melden und zu erfassen über das Bike-Radar, glaube ich, heißt das bei denen. So, dass die Stadt das am Ende wieder nutzen kann, was wir hoffen, dass sie es tut. Wir sind sehr froh darüber, dass das in Sachsen-Anhalt, dass Magdeburg jetzt endlich mal teilnimmt, hoffen auch, dass relativ viele das nutzen, das Thema, weil es ist eine gute Sache, das positiv zu verknüpfen und dabei eben noch ein bisschen sportlichen Wettkampf zu machen und auch mal zu zeigen, welche Zahlen da eigentlich im Raum stehen, was die Leute so machen und wie die Fahrrad fahren.
Genau. Martin, möchtest du noch was ergänzen? Das klang gerade so.
Nee, ich finde es gut. Ich bin immer noch begeistert, dass Magdeburg jetzt dabei ist und Aachen auch, nachdem wir jetzt, ich glaube, wie viele Jahre jedes Mal verkündet haben, dass aus Sachsen-Anhalt keine einzige Kommune teilnimmt.
Aber das zeigt auch eins.
Ha? Ja, jetzt bin ich gespannt.
Steter Tropfen hüllt den Stein, ja, weil wir haben das natürlich nicht nur hier im Podcast erzählt, sondern immer bei allen Möglichkeiten, wo wir waren. Man muss das immer nur wiederholen, so funktioniert das nun mal leider. Manche Ideen brauchen ein bisschen länger, man muss immer denselben Quark erzählen und irgendwann tritt das dann doch ein am Ende. Nur falls der ein oder andere manchmal verzweifelt zu Hause sitzt und denkt, ah, ich habe das jetzt schon 300 Mal erzählt und es hat nicht funktioniert. Ja, erzähl es einfach 301 Mal und bis die Zunge einen Knoten hat, völlig egal, aber irgendwann wachen die auf. Ja, und es ändert sich etwas, weil dann viel mehr mitlaufen und sagen, wir halten das für eine coole Idee. Inzwischen steigen auch glaube ich, die Anmeldezahlen. Ich habe gestern Abend mal so die möglichen Teams, sind schon witzige Teamnamen dabei.
Hast du es gesehen?
Was habe ich nicht gesehen?
Na, ja, das Team.
Martins Arbeitgeber ist auch dabei, das habe ich gesehen.
Ja? Martin radelt gegen uns.
Martin radelt wahrscheinlich gegen uns, das kann sein. Martin hat seine eigene Gruppe aufgemacht, okay. Dann mache ich auch nochmal, dann wechsle ich auch noch. Das Team kann man wechseln, habe ich heute noch festgestellt. Aber mal gucken. Ja?
Also gegen drei Teams gegeneinander an.
Einfach das Team wechseln, was die meisten Kilometer hat, ja. Und mich da einfach anschließen, um mitzusurfen oder so.
Ich habe das natürlich gemacht, nur aus einem Grund gemacht, um meine Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, mit einzusteigen und mit Fahrrad zu fahren.
Klar, 3 Wochen Vollgas. Wann geht's los?
Am 1. September.
Ja. Am 1. September.
Also nächste Woche Dienstag.
Nächste Woche Dienstag bis...
Das ist ja dasselbe Datum wie beim Fahrrad-Klimatest.
Ja, dasselbe Datum wie beim... Man hat dann den Vorteil, man könnte dann im Endeffekt so 2 Wochen, 3 Wochen radeln und sich das nochmal angucken, wie die Realität wirklich ist und dann beim Fahrrad-Klimatest mitmachen.
Bei dem Fahrrad-Klimatest, da verraten wir euch nächste Woche, um was es geht. Die Leute, ja, das die Insider.
Ach so, da reden wir noch gar nicht drüber. Nein, das gibt es dieses Jahr auf gar keinen Fall, dass man seine Kommune bewerten kann.
Nein, man soll das...
Ja, aber wir sind erstmal froh, dass es das Stadtradeln gibt und wir hoffen, also gerade die alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus Magdeburg-Umgebung, meldet euch am, macht mit, motiviert eure Leute, die in der Schule sind, bildet Gruppen an der Schule, gebt euch witzige Namen, fahrt
bildet
einfach
Banden.
Mit. Ja, bildet Fahrradbanden, fahrt nur noch
Hast
Fahrrad,
du die App schon
jeden Tag Critical Mass. Na klar, habe ich die App schon runtergeladen, was ist das für eine Frage?
So
ja, gestern im Radkultur-Meeting habe ich mir die runtergeladen.
Sehr gut. Ich finde aber schon, es ist schon so eine kleine Behinderung, dass wir die Critical Mass leider nicht in diesen Zeitraum gepackt haben, ja. Ich sehe ja schon, dass es ein finsterer Plot dagegen.
Ja, stimmt, die Critical Mass fällt gar nicht rein. Aber ich glaube, da sollen noch andere Fahrradveranstaltungen laufen, wo man Kilometer sammeln kann dafür. Ist alles gut.
Wir kommen direkt zu einer Fahrradveranstaltung, denn es gibt Neues zur Fahrradstraße in Magdeburg, wo wir gerade drüber reden. Naja, Sachen, die lange brauchen, ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass diese Fahrradstraße offiziell eröffnet wurde. Hat davor, glaube ich, 2 Jahre gedauert, dass sie in diese Testphase gestiegen ist. Jetzt gibt es einen kleinen Zwischenbericht auf Nachfrage, wie denn diese Testphase weiter evaluiert werden soll und wie jetzt weitere Beteiligungsmöglichkeiten aussehen, Norman.
Ja, ne, die Nachfrage war wieder von der Stadt so ein bisschen beantwortet. Das, glaube ich, Wichtige für alle Beteiligten ist der Termin, der ansteht. Für alle, die die Fahrradstraße gut finden, da Fragen haben oder gerne wollen, dass das irgendwie verändert werden soll, gibt es einen offiziellen Termin beim Stadtplanungsamt, der für alle offen ist, ne? Genau. Die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist der Marco, hilf mir mal.
Ich glaube, der 14. August um 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre.
Genau, 14. August müsste Montag sein.
Dann schon nächstes Jahr. Den
August sind wir. 14. September.
14. September. Genau, 14. September, 16 Uhr im Stadtplanungsamt in der Mensa, glaube ich, hinten drin. Für jeden, der dabei sein will und mal mit Verwaltung direkt zu tun haben will, ist hochinteressant, sollte man auf jeden Fall mal tun und da seine Meinung kundtun möchte oder einfach ein klares Zeichen setzen will dafür, dass die Fahrradstraße bleiben muss und dass es da sicherlich noch positives Veränderungspotenzial gibt und Erweiterungsmöglichkeiten, sollte auf jeden Fall teilnehmen. Die Stadt evaluiert natürlich auch gerade, wie das ist mit der Fahrradstraße. Das heißt, sie wird nochmal Verkehrszählungen durchführen und sich angucken und danach entscheiden, ob man die Testphase verlängert, weil man im Corona keine Fahrradfahrer zählen konnte, weil keine Ahnung wieso.
Ja, also es geht eigentlich darum, dass die Verkehrszählung im Frühjahr, die vergleichsweise gewesen wäre, ausgefallen ist, weil dann das fiel natürlich dann direkt in die Beginnphase von Corona. Und natürlich hat Corona ein verändertes Mobilitätsverhalten beigeführt. Also kann ich jetzt nicht mehr, wenn ich es untersuchen will, klar herführen, kommt diese Veränderung des Mobilitätsverhaltens jetzt durch die andere Ausschilderung der Straße oder kommt die durch andere Faktoren wie Corona? Also schon, ja, das ist schon nicht ganz unwahrscheinlich, dass man sagen könnte...
Eigentlich für das Bestehen der Fahrradstraße völlig egal, weil entscheidend ist, dass der Radverkehr die überwiegende Verkehrsart ist.
Und ja, dabei wäre dann aber auch eine Erhebung. Da würde ich auch der Erhebung erstmal schwierig unterstellen, dass ich sagen müsste, eigentlich müsste ich kontrollieren, ob der Radverkehr unter den angeordneten Begebenheiten der dominierende Verkehrsteil ist. Und da steht eigentlich Fahrradstraße AnliegerInnen frei. Das heißt, ich müsste eigentlich jedes Auto abziehen, das nicht AnliegerInnen ist, was da durchfährt. Damit, also müsste man wirklich, um die Erhebung richtig zu haben, um die Anordnung zu prüfen, ob diese durchgeführt wird.
Aber ich glaube, das diskutieren wir am 14. September. Das wird bestimmt nochmal lustig mit dem Stadtplanung.
Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Die können wir da mal stellen.
Genau. Ob die bei der Verkehrszählung ergründet haben, ob nur Anlieger durchgefahren sind.
Und ob sie überhaupt irgendwann einmal in diesem Jahr kontrolliert haben, ob jemand Anlieger ist oder nicht.
Ja. Das ist eine gute Frage, die heben wir uns auf, hoffe ich, mag die wer stellen.
Also ich gehe da hin.
Ich bin ja Hans. Also wer uns treffen will, kann uns da treffen, oder? Ja. Weil es ist Montag, oder?
Ja, ist Montag.
Ja, der trifft uns auf jeden Fall am, wann war das?
14. Ja. September.
Am 14. September, wer uns mal persönlich kennenlernen will. Wir haben auch Autogrammkarten dabei. Der kann da gerne hinkommen.
Ja? Ich sehe schon, ich kriege gleich eine Nachricht über Slack. Marco, mach mir eine Autogrammkarte.
Es ist schön, dass du dir deine Erinnerung selber schreibst, Markus. Das machst du sehr gut. Das zeichnet dich einfach aus. Ja?
Ja, mit Foto oder wie machen wir das?
Natürlich mit Foto.
Hm. Ja? Das ist so, als hätte ich nicht schon dutzende Fotos, sondern ich.
Ja, Marco macht da ganz schnell eine Autogrammkarte für uns. Mhm. Da sind wir beide drauf. Weißt du, so wahrscheinlich auf so einem Balkon wie bei der Muppet Show.
Ja, genau. So habe ich mich schon immer gesehen, genau.
Bestellen Sie demnächst Autogrammkarten in unserem nicht vorhandenen Online-Shop?
Ich würde vorsichtig sein. Es könnte sein, dass jetzt wirklich Anfragen kommen.
Heute lehnen wir uns aber sehr weit aus dem Fenster. Oder aus vom Balkon runter, wie auch immer. Also ihr seht, nach 4 Wochen
Entzug. Vielleicht machen wir auch eine Weihnachtskarten-Edition oder so. Wir drei Weihnachtsmänner, ja? Frohe Weihnachten mit dem Fahrradstadtmagazin.
Dieser Podcast endet an dieser Stelle und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich habe keinen Online-Shop, Marco. Was ist denn da los? Sind da deine Programmierfähigkeiten am Ende? Oder?
Wir machen immer alles gratis, das ist das Problem.
Ach ja. Na, siehst du, da ist das Problem, Marco.
Da ist das Problem. Wieder unsere Sorgen.
Da waren wieder unsere drei Probleme, ey. Oh Mann, ey. Gut. Ja, aber zum Ausstieg kann ich nur eins empfehlen. Ich erzähle es noch kurz. Wer die Möglichkeit hat, mal auf dem Fahrradurlaub zu machen, der sollte das auf jeden Fall tun.
Bist du verrückt?
Ja, wirklich, war großartig. Ich habe das dieses Jahr gemacht, fand es einfach traumhaft. Mit dem Zelt, Fahrrad, losfahren, scheißegal, wo es morgen hingeht. Und mal gucken, wo man sich wiederfindet und wie man lange dran da bleibt, war echt großartig. Und Sachsen-Anhalt ist echt hübsch.
Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht mit 5% weniger Chaos als diese Woche und dann etwas zügiger mit den Themen. Ich glaube noch nicht so ganz dran, aber...
Wie viele Minuten haben wir jetzt, Marco?
Zu viel.
Ach so, das ist ja gut. Nein, wir mussten ja letzte Woche aufholen.
Ich fand das gar nicht chaotisch. Wir waren einfach locker flockig heute. Also es war frei von der Leber so. Ne?
Ja, also, frei von der Leber und auf der Leber. Ja? Wenn ihr Markus' Gesichtsausdruck sehen könntet, das wäre echt ein Traum. Aber ich habe ja die Vermutung, dass der alles rausschneidet, was wir jetzt hier erzählen. Ja?
Das könnte sein. Wir müssen eine Folge mal mit Webcam machen.
Eine mit Webcam. Da müssen wir ja aber aufräumen.
Bis nächste Woche. Dann wieder mit Fahrradthemen und weniger sonstigem Zeug. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.